Wer die Kunstcouch mal live erleben möchte, hat dazu die einmalige Gelegenheit,
am 11. Dezember in die Schauburg in Karlsruhe zu kommen. Da bin ich, Jacqueline Scheiber, gemeinsam mit Lara Ermer auf der Bühne. Lara Ermer ist Psychologie-Enthusiastin und Comedian. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Und ich freue mich auf einen, ich glaube, sehr launigen und intensiven Abend mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern der Kunstcouch und denen, die es noch werden wollen.
Alle näheren Informationen hierzu findet ihr in den Shownotes sowie auf den Social-Media-Kanälen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich sitze hier wieder mit Gloria Grabmeier, klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
Und ich freue mich heute, diese Folge zum Thema Architektur gemeinsam mit dir, Jacqueline Scheiber, studierte Sozialarbeiterin und Autorin, gemeinsam aufnehmen zu können.
Ja, zur Architektur gibt's wirklich ein breites Feld, das wir uns heute anschauen. Mhm. Es gibt vor allem auch in der Kunst wieder mal sehr viele Belege dafür, wie sich Architektur und Gebäude im Laufe der Zeit verändert haben. Ich finde es auch wirklich eine gute zeitgeschichtliche Marker zu sehen, wie wir Menschen gewohnt haben, was uns wichtig war. Und du, Gloria, hast uns ja schon mal so eine Menge auch generell an psychologischen Aspekten über das Wohnen und die Architektur mitgebracht.
Genau, also wenn wir vielleicht so ein bisschen allgemeiner starten, dann ist die Wohn- und Architekturpsychologie ja Teil der Umweltpsychologie. Mhm. Das ist eine relativ junge Disziplin, die gibt es seit ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts. Und das Ziel von eben Umweltpsychologie oder Wohn- und Architekturpsychologie ist, wie Räume und Lebenswelten so geplant werden können, dass sie für die Nutzerinnengruppe ausgerichtet sind. Die Architekturpsychologie beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen dem Menschen und dem gebauten Raum, in dem er sich aufhält, also in dem er lebt, arbeitet, schläft und sich erholt. Und es geht darum, wie viele einzelne Sinnesreize, die täglich, also in jeder Sekunde eigentlich auf uns einwirken, unser gesamtes neuronales und kognitives Nervensystem und unser Gehirn beeinflussen und damit aber auch immer Auswirkungen auf unser Befinden haben, unsere Emotionen, Gefühle und auch unser Verhalten mit beeinflussen.
Das heißt, die Tatsache, wie und dass wir wohnen, hat einen großen Einfluss darauf, wie es uns geht.
Voll. Also Wohnumwelten sind einfach für die Regeneration und auch für die Entspannung total wichtig und können auch Stress verursachen, wenn die nicht optimal gestaltet sind. Und es geht eben darum, wie Innenräume, aber auch das Umfeld und Gebäude beschaffen sein sollen, damit Menschen in jedem Alter sich mental, emotional, aber auch sozial bestmöglich entwickeln können und damit die eben psychisch und physisch gesund bleiben und wie das Zusammenleben besser und konfliktfreier funktionieren kann. Und so mit dem späten 20. Jahrhundert, da ist ja dann auch so Feng Shui ein bisschen im europäischen Raum angekommen. Und vielleicht gehen wir da später noch ein bisschen ausführlicher darauf ein, aber da ist so ein Bedürfnis entstanden, wie man beseeltes Bauen gestalten kann.
Ich denke jetzt so ein bisschen dran auch, wie wir im Westen oder in Europa wohnen und dass sich das ja auch über die Jahre oder Jahrzehnte entwickelt hat, dass wir getrennte Schlafräume haben, auch dass wir zum Beispiel das Kochen, das Essen, das Waschen voneinander trennen, also Dinge, die früher in einem Raum stattgefunden haben, werden jetzt sozusagen auch architektonisch oder innenarchitektonisch mehr voneinander entfernt. Und ich habe auch so bei meiner Wohnungssuche immer gemerkt, so je erwachsener ich geworden bin oder auch je gefestigter ich geworden bin, desto höher sind natürlich die Ansprüche an meinen Wohnraum geworden. Also von einer Einzimmerwohnung zu einem Raum, in dem ich einen Arbeitsplatz habe, in dem ich getrennt schlafen kann, in dem ich einen Wohnraum habe, wo ich mir überlege, was sind die unter Anführungsstrichen öffentlichen Räume meiner Wohnung, also wo kann ich Gäste empfangen. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch eine Person, ich habe total gern Menschen in meiner Wohnung, aber ich habe eigentlich fast immer die Schlafzimmertür zu, weil ich mir denke, so, das ist so mein privatester Raum und da möchte ich eigentlich niemanden einladen.
Also ich kann das nachvollziehen, was du beschrieben hast. Ich habe jetzt auch es einfach spannend gefunden, weil du damit diese Zunahme von Wohnraumbedarf gut beschrieben hast, weil auch durch diese unterschiedlichen Funktionen von Räumen da natürlich unser Bedarf nach Wohnraum auch steigt. Das heißt, die Wohnungen, in denen wir leben, werden tendenziell immer größer. Und da können wir nachher auch noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, weil das natürlich totale Auswirkungen hat auf Nachhaltigkeit und wie viel Raum genutzt wird von einer geringeren Anzahl an Personen. Und wenn wir so ein bisschen ein Zoom-out machen nochmal von dem kleinen Wohnraum einer Einzelperson hin zu Architektur, auch als sehr wirkungsvolles Mittel der Macht, kann man ja auch so ein bisschen, wenn man durch die Städte geht oder auch durch Dörfer sehen, wo wurde historisch viel Geld in die Hand genommen, um Gebäude zu errichten. Weil das natürlich auch eine Möglichkeit ist, durch Gebäude Reichtum, Autorität oder Kontrolle zu symbolisieren. Indem zum Beispiel Paläste oder Monumente gebaut worden sind, da von Staaten oder Herrschenden, da immer auch eine Funktion der Repräsentation genutzt wurde durch die Gebäude. Oder wenn man sich zum Beispiel Kirchen anschaut, das ist in den meisten Dörfern im deutschsprachigen Raum das höchste Gebäude. Dementsprechend, da wird auch im Landschaftsbild durch Architektur eine gewisse Art von Macht symbolisch dargestellt.
Woran ich natürlich jetzt auch denke, wenn wir über Machtaspekte von sehr prunkvollen Bauten sprechen, dann fällt mir natürlich in unseren Breitengraden sofort auch die Zerstörung ein. Also in Deutschland natürlich nochmal zu einem weiteren Ausmaß, als es in Österreich der Fall ist. In Großstädten sieht man ja bis heute auch noch sozusagen beschädigte Gebäude aus den Kriegen, unter anderem die Gedächtniskirche in Berlin zum Beispiel. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch so ein Angriffspunkt. Also Gebäude oder auch ein Erbe, das in Kriegen dermaßen verloren geht und zerstört wird, ist natürlich auch etwas, was einer Bevölkerung und einer Kultur total schadet.
Ja, und auch, weil Gebäude ja eigentlich geschaffen werden, um als Symbol für Autorität einen Einfluss darzustellen und der Generation ja eigentlich überdauern soll. Und wenn dann in Kriegen wichtige Gebäude zerstört werden, dass das einen Einfluss auf die Bevölkerung hat, als auch symbolische Verbindung mit der Stadt, hat auch eine psychologische Auswirkung.
Und diese psychologische Auswirkung, finde ich, sieht man ganz gut in dem ersten Werk, das uns die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe heute mitgebracht hat, nämlich von dem Künstler Hubert Robert aus dem Jahre 1788. Und zwar sind da der Abbruch der Häuser auf der Notre-Dame-Brücke abgebildet. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr eindrückliches Gemälde, das im Prozess des Abrisses eigentlich den Moment festhält. Also man sieht die Brücke, man sieht noch ein paar verbleibende Bruchbauten drauf. Wir wissen, dass in den unteren Stockwerken Geschäfte angesiedelt waren, sogar eher für so Luxusgüter etc. Und in den oberen Bauten haben Menschen gelebt. Und irgendwie ist es für mich so eine total dynamische Abbildung von: Da passiert jetzt gerade große Veränderung.
Voll. Ich habe mir auch beim ersten Anblick des Werkes gedacht, interessant, dass früher die Brücken in Paris bebaut waren und dass man da auch so in der geschichtlichen Entwicklung dann immer was Neues lernen kann durch die Kunstwerke, weil ja die auch abgerissen wurden, um die Fahrbahn zu verbreitern und die Verkehrssituation im Zentrum von Paris zu entlasten. Und dementsprechend gibt es durch die Veränderung von Mobilität auch Einfluss auf die Architektur.
Als Ende des 18. Jahrhunderts beschlossen wurde, die über 200 Jahre alten Häuser abzureißen, stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Verbesserung der Verkehrssituation. Gleichzeitig sollte aber auch die freie Sicht auf die Stadt Paris wieder ermöglicht werden. Und auch wenn die von Jacqueline beschriebenen Luxusläden im Erdgeschoss etwas anderes vermuten lassen, die Bausubstanz war marode, die hygienischen Zustände schlecht. Der Abriss erschien nicht nur zweckmäßig, sondern notwendig. Der Künstler Hubert Robert hält in dem Gemälde einen Moment mitten in diesem Prozess fest. Ein Teil der Fassaden liegt bereits in Schutt. Andere Häuser sind halb zerstört und wirken gespenstisch leer. Die Häuser auf den Brücken, die im Hintergrund zu sehen sind, sollten in den folgenden Jahren ebenfalls abgerissen werden. Hubert Robert zeigt hier den Beginn einer Reihe von Veränderungen, die das Stadtbild von Paris nachhaltig und grundlegend prägen sollten. Robert war für seine Darstellungen von Ruinen bekannt und wurde deshalb auch Robert des Ruines, also Ruinen-Robert, genannt. Seine Werke verbinden Vergangenheit und Gegenwart und machen so auf den Prozess der Veränderung aufmerksam. Spannend ist der Kontrast, den Robert in seinem Gemälde »Der Abbruch der Häuser« auf der Notre-Dame-Brücke in Paris aufbaut. Die Zerstörung auf der Brücke scheint ihrer Umgebung nichts anzuhaben. Für die Menschen ringsum geht der Alltag weiter. Sie arbeiten, spazieren oder angeln. Eine Personengruppe diskutiert vor den vor der Brücke gestürzten Figuren. Wenige Jahre vor der Französischen Revolution kann auch die Frage gestellt werden, ob der Abriss der Häuser auf der Notre-Dame-Brücke nicht auch sinnbildlich für eine Gesellschaft steht, die gerade beginnt, sich neu zu erfinden.
Und was im Bild von Hubert Robert auch deutlich wird, ist ein Phänomen, das viel später, nämlich eigentlich ein paar hundert Jahre später, eine ganz, ganz große und kritische Realität in vielen, vielen Städten ist, und zwar der Begriff der Gentrifizierung. Das ist ein sehr geläufiger und viel berichteter und besprochener Begriff. Ich würde ihn trotzdem noch mal gern einordnen. Gentrifizierung bedeutet letzten Endes die Aufwertung eines Stadtteils durch dessen Sanierung oder Umbau mit der Folge, dass die dort ansässige Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt wird. Man kennt das ein bisschen dadurch, dass zum Beispiel in Außenvierteln oder in schlechter erreichbaren Vierteln von Städten sich kreative Menschen ansammeln, also KünstlerInnen hinziehen, weil die Mieten billig sind, weil das Wohnen leistbarer ist. Und durch die Ansammlung von, ich würde mal jetzt geläufig sagen, hippen Menschen oder kreativen Menschen, kunstschaffenden Menschen, wird der Stadtteil aufgewertet. Die bringen eine ganz andere Dynamik hinein, wo vorher vielleicht ArbeiterInnen gelebt haben oder HandwerkerInnen. Und durch die Aufwertung steigen die Mieten, es kommen dann mehr Infrastruktur dazu. Ich habe letztens einen sehr guten Marker gehört von einer österreichischen Kabarettistin. Sie hat gesagt, man kann sicher sein, dass die Gegend, in der man lebt, gentrifiziert ist, wenn es vor 8 Uhr keinen Kaffee gibt. Weil natürlich früher oder in nicht gentrifizierten Teilen die Arbeitsbevölkerung viel früher zu arbeiten beginnt. Und wenn dann plötzlich Geschäfte erst um 10 aufsperren, weil alle irgendwie in ihre Agenturen kommen, dann weiß man, da ist schon der Prozess vorangeschritten. Ich habe das persönlich auch sehr stark erlebt, als ich nach Wien gekommen bin, habe ich als Studentin in einem Bezirk gewohnt, der sehr unliebsam war und der auch immer so ein bisschen kritisch beäugt wurde, als ich gesagt habe, ich wohne dort alleine. Und später im Laufe der Jahre sind da immer mehr Menschen hingezogen. Der Markt ist total aufgewertet worden und heutzutage fahren viele Menschen aus Wien in diesen Stadtteil, um gut zu essen oder um kulturelles Angebot anzunehmen. Und das muss man sehr kritisch sehen, weil diese Gentrifizierung vor allem dazu führt, dass für Bevölkerungsschichten, die nicht so ein hohes Einkommen haben, der Wohnraum knapper und knapper wird, sie mehr und mehr verdrängt werden aus der Stadt und Schwierigkeiten haben, auch am Stadtleben teilzunehmen.
Und die Verdrängung von Menschen aus bestimmten Wohngegenden, wenn die gentrifiziert werden, hat ja auch zur Folge, dass dann leistbarer Wohnraum in andere Viertel verdrängt wird oder gar nicht mehr existiert. Also das hat ja auch massive Auswirkungen darauf, wie Wohnraum überhaupt zugänglich ist für manche Menschen.
Dadurch weiß man heutzutage auch, dass zum Beispiel Wohnungslosigkeit steigt oder befördert wird. Wir wissen auch, dass durch die Preiserhöhungen und den knappen Wohnraum der letzten Jahre mehr und mehr Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen sind, beziehungsweise auch Menschen, die vorher in einer abgesicherteren Form waren. Und da habe ich mir spannenderweise erstmal angeschaut, wie auch, jetzt sind wir ein bisschen in der Städteraumplanung drinnen, aber wie Städte auch ihre wohnungslosen Menschen beherbergen bzw. verdrängen möchten. Da gibt's den Begriff der Hostile Architecture. Das bedeutet, dass eine defensive Architektur in Städten mehr und mehr umgesetzt wird, um Wohnungslosigkeit aus dem Stadtbild zu verdrängen. Zum Beispiel werden Sitzbügel auf Mauern abgetrennt, so dass man nicht liegen kann. Es werden große Blumenkübel gepflanzt, um die Aufenthalte dort zu vermindern, damit es weniger Sitzflächen gibt. Es gibt weniger konsumfreie Zonen, das heißt, dass viele öffentliche Bereiche mittlerweile auch einen Konsumzwang haben, weil sie durch Lokale, Restaurants, Gastgärten ausgestattet werden. Und das hat schon auch so einen sehr ausschließenden und verdrängenden psychischen Effekt auf Menschen, die wohnungslos werden.
Die ja sowieso schon psychisch total belastet sind, weil Wohnungslosigkeit ja sehr häufig einhergeht mit chronischem Stress oder Angst und Depressionen eine Folge sein können. Aber vor allem auch diese anhaltende Unsicherheit, soziale Isolation, die ja nochmal verstärkt wird, wenn die Menschen sich dann im öffentlichen Raum auch nicht treffen können, aber keine Wohnung haben, wo sie die anderen einladen können. Aber auch der Mangel an Privatsphäre und häufige Gewalt- oder Diskriminierungserfahrungen verstärken total diese psychischen Probleme, die mit Wohnungslosigkeit einhergehen. Und man unterscheidet Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Die Begriffsunterscheidung liegt eigentlich darin, dass es nochmal den Begriff der versteckten Wohnungslosigkeit gibt. Das trifft meistens auf Frauen zu, die sporadische Schlafplätze bei Bekannten, Freunden oder auch bei Partnerschaften haben, die meistens auch mit psychischer, körperlicher Gewalt einhergehen und deswegen der Wohnplatz nicht gesichert ist. Das heißt, sie irgendwie schon manchmal ihre Sachen wo haben können, sporadisch nächtigen können, aber nicht wirklich einen Ort haben, zu dem sie geschützt und privat kehren können. Und Obdachlosigkeit, wobei ich würde das eben auch unter den wohnungslosen Begriff fassen, bedeutet tatsächlich, dass es keinen überdachten Raum gibt, in dem man lebt, sondern dass man sich auch mit Notunterkünften etc. durchschlägt. Jetzt gibt's gerade in der Architektur spannende neue Betrachtungsweisen, auch wie man Wohnungslosigkeit bzw. Menschen, die aus dem Wohn- und Lebensnetz einer Stadt fallen, wieder integriert, beziehungsweise was da auch förderlich ist. Und ich habe schon mal in einer früheren Folge Heimat über das Konzept von Housing First gesprochen, deswegen sei es hier nur kurz angerissen. Housing First ist ein Konzept aus der sozialen Arbeit, das kleinere Wohneinheiten zur Verfügung stellen möchte, die zentraler liegen, weil viele Notunterkünfte bzw. wohnungslosen Einrichtungen ja auch an den Stadtrand gedrängt werden und dadurch eine Normalisierung des Wohnraums erfolgen kann, wenn sie eben zentraler liegen. Sie sollen keine institutionelle Atmosphäre schaffen und durch flexible Grundrisse und Räume die Selbstbestimmung ermöglichen, das heißt eine inklusive Art von Architektur fördern. Ganz wichtig ist zum Beispiel auch in der Raumgestaltung, dass Privatsphäre, Territorialität und Zugänglichkeit ein Gefühl von Kontrolle und Würde zurückgeben. Das bedeutet, dass man für wohnungslose Menschen versucht, wirklich die Rückzugsmöglichkeiten zu stabilisieren. Im Gegensatz dazu, wie es jetzt noch häufig gehandhabt wird, dass das große Schlafsäle sind, dass es Mehrbettzimmer sind, auch in betreuten Übergangswohnheimen ist es sehr, sehr selten, dass Menschen alleine in einem Zimmer schlafen können. Und dazu gibt's dann noch ein ganz spannendes Konzept der Healing Environments und das betrifft tatsächlich eigentlich auch alle Menschen, aber jetzt angewendet auf die Wohnungslosigkeit kommt's aus dem Trauma-Informed Design. Das heißt, es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, das nicht retraumatisierend, sondern Sicherheit, Würde und Teilhabe fördert. Das bezieht sich vor allem auf die Materialauswahl. Das heißt, es sollen irgendwie angenehme, warme, stabile Materialien sein, nicht kalt. Es bezieht sich auf die Beleuchtung, die Farben, Orientierungssysteme sind sehr wichtig und die Akustik. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen ein allgemeingültiger Kompass für uns Menschen, wie wir wohnen, die Überlegungen, wie man sozusagen ein Supportnetz auch für Menschen aufbauen kann, wo die Barriere einfach geringer ist, wieder an Architektur teilzunehmen und auch an dem Wohnen und Leben mitgestalten zu können, ist eine sehr wichtige.
Gibt es da auch irgendwelche aktuellen Studien dazu?
Ganz aktuell hat in 2025 die Universität of Denver eine Studie durchgeführt, die nochmal kontrolliert hat, welchen Einfluss diese Berücksichtigungen von Helligkeit, Farbe etc. auf Menschen machen und haben tatsächlich gezeigt, dass es Sicherheit und Gemeinschaft sowie Konfliktvermeidung fördert und dass es wirklich einen langfristigen und nachhaltigen Effekt auf Menschen hat.
Ja, da gibt es ja auch aus der Farbpsychologie schon ganz viele Belege dafür, dass zum Beispiel grüne Raumgestaltung auch so Aspekte wie Entspannung besonders fördern kann und dass dadurch Natürlichkeit, Ruhe und Ausgleich geschaffen werden kann. Also schon bei der Wahl der Raumfarbe oder wenn man zum Beispiel Grüntöne kombiniert mit Holzmöbeln, Naturtextilien oder neutralen Farben, wie zum Beispiel Beige oder Grau, kann eine erholsamere Atmosphäre geschaffen werden. Also da gibt es auch schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich Belege dafür, dass das eine massive Auswirkung darauf hat, wie man sich in Wohnräumen fühlt. Und was da zum Beispiel auch relevant ist, ist der Ausblick aus dem Wohnraum heraus, aus Fenstern. Das ist ja oft auch ein sehr wesentlicher Aspekt, den Menschen in Betracht ziehen, wenn sie umziehen.
Wenn wir so mit Georg Scholz aus dem Fenster blicken, dann sehen wir eigentlich eine ganz angenehme Landschaft im ersten Augenblick. Also wir schauen da auf einen Hügel mit Bäumen. Es sind auch neue Sträucher und Bäume eingepflanzt. Und es ist ein ganz gutes Beispiel natürlich der neuen Sachlichkeit, weil es alles sehr real getreu abgebildet. Ich finde es auch wirklich überraschend konkret, wie in den Schatten noch Details von Gemüse und Werkzeugen erkennbar sind. Das ist schon eine große und beeindruckende Kunst.
Die Bewegung der neuen Sachlichkeit entstand in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, einer Epoche tiefgreifender politischer und gesellschaftlicher Veränderung. Während viele Menschen nach Orientierung suchten, reagierten die VertreterInnen der neuen Sachlichkeit mit einem klaren Gegenentwurf zu idealisierter oder emotionaler Kunst. Sie setzten auf Rationalität, auf Präzision und auf einen schonungslos ungeschönten Blick auf die Realität. Oft finden sich gesellschaftskritische oder auch einige sarkastische Töne in den Darstellungen. Scholz' Gemälde Blick aus dem Küchenfenster zeigt genau das, einen alltäglichen, scheinbar zufällig eingefangenen Moment. Scholz lebte zu dieser Zeit in Grötzingen, damals ein Vorort von Karlsruhe. Die Wohnungsnot in der Zeit zwang ihn zu einem Umzug in das ländliche Grötzingen. Und obwohl in Grötzingen eine Künstlerkolonie existierte, konnte sich Scholz nicht einfinden. Die DorfbewohnerInnen machten es Scholz nicht leicht. In den Jahren der Lebensmittelknappheit halfen die Bauern Scholz und seiner Familie nicht, sondern wiesen ihn harsch ab. Diese Distanz und das Gefühl des Ausgeschlossenseins lassen sich auch in Scholz' Blick aus dem Küchenfenster wiederfinden. Der Blick aus dem Fenster, der in der Kunstgeschichte sonst für Sehnsucht, für Fernweh oder für Verbindung zwischen Innen und Außen steht, wirkt hier völlig anders. Kein romantischer Ausblick. Keine wilde, träumerische Natur. Stattdessen ein nüchterner Hügel, ein paar kahle Bäume, ein Stück Erde, das geordnet, aber leblos erscheint. Scholz verwandelt also den einst romantischen Blick aus dem Fenster. Er rationalisiert ihn, nimmt ihm die Verklärung und ersetzt sie durch Objekte und Elemente des Alltags. Statt Gefühl und Sehnsucht dominieren nun Distanz und Klarheit. Ein Fensterbild, das nicht hinaus in die Ferne blickt, sondern zurück auf die Realität der Zwischenkriegsjahre.
Gloria, was siehst denn du, wenn du aus dem Fenster schaust? Zu Hause?
Ich wollte gerade sagen, in meinem Leben. Ich habe schon eine Präferenz dazu, tatsächlich grün draußen zu sehen. Also ich merke, dass es auf mich einen großen Einfluss hat, ob ich nur auf eine Häuserreihe gegenüber blicke oder ob ich dort auch irgendwas habe, wo ich die Jahreszeiten in der Veränderung sehen kann. Also Bäume, die im Sommer belaubt sind und im Winter dann da auch einen Einblick geben in die Veränderung von Jahreszeiten. Wie ist es denn bei dir?
Ich habe schon sehr, sehr viele unterschiedliche Ausblicke in meinem Leben, in meiner Wohnhistorie gehabt. Und ich muss sagen, ich dachte eigentlich immer, dass es für mich nicht so eine große Rolle spielt. Also die Wohnung, in der ich vor meiner jetzigen gelebt habe, war im Erdgeschoss. Mhm. Und ich habe eigentlich auf beiden Seiten auf Häuserwände geschaut. Und das hat mich aber nie aktiv gestört. Ich muss aber sagen, ich lebe jetzt in einer Wohnung, die relativ weit oben in dem Gebäude ist. Und ich sehe so über die Stadt drüber. Ich habe wirklich einen freien Blick. Und das ist auch nach 4 Jahren immer noch sehr überwältigend und sehr schön. Und ich merke so, in meiner Vorstellung würde ich jetzt hoffentlich nicht, aber nochmal umziehen müssen. Dann wäre mir das total wichtig, dass ich viel Himmel sehe. Also ich liebe die Tatsache, dass ich in meinem Bett in den Sternenhimmel blicken kann.
Okay, das ist aber wirklich eine Luxuslösung. Vor allem, weil man mit dem Lichtsmog in Großstädten ja häufig Sternenhimmel gar nicht sehen kann. Also da scheint es eine wirklich sehr, sehr gute Lage zu sein. Und was ich auch spannend finde, wenn ich dir zuhöre, ist, da gibt es ja auch Belege dazu, dass das einen großen Unterschied macht, wie hoch die Räume sind. Und du hast ja einen vorwiegend kreativen Beruf oder mit da viel Schwerpunkt. Und da sagt man oft, dass weiter Blick hilfreich ist. Während wenn man mit Zahlen arbeitet und sehr genau sein muss, dass es da eher förderlich ist, in einem Gebäude zu sein, wo die Decken nicht so hoch sind. Also das passt jetzt gut dazu, wenn du sagst, du hast da gern den freien Blick. Das würde auch zu dem kreativen Arbeiten total gut passen.
Das ist spannend. Das sollte ich mir immer wieder in Prokrastinationsphasen vor Augen führen, glaube ich.
Es hatte damals in Karlsruhe auch eine Wohnungsnot gegeben und deswegen war Scholz gezwungen, in den damaligen Vorort Krötzingen zu ziehen. Und da ist aber dort mit den Menschen auch nie warm geworden oder die sind seiner Familie und ihm gegenüber nicht sehr freundlich gewesen. Und das hat ja auch vielerlei Auswirkungen, wie man sich dann fühlt. Mich hat das auch dann sehr beschäftigt in Bezug auf die Pandemiesituation, dieser Umstand, dass viele ihre Wohnung nicht verlassen konnten, weil das ja auch mannigfach psychologische Auswirkungen hat in Bezug auf Isolationserleben, kann aber auch zu Angstzuständen oder depressivem Erleben führen und dass tatsächlich ganz reale psychische Auswirkungen daraus entstehen können in Richtung Panikattacken, Kontrollverlust, Ängste, aber auch so somatische Symptome wie Herzrasen oder Schwindel waren dann häufiger. Und dass der Wohnraum und wie sehr man sich auch in dem Umfeld bewegen kann, dann eine Auswirkung darauf hat, wie sehr man Lebensfreude empfindet. Und dass da es ganz wichtig ist, dass man sich frei bewegen kann, ist auch total unterschätzt worden.
Das unterstreicht natürlich auch, abgesehen von diesem hellen Moment in diesem Bild, die dunkle Umrandung. Mhm. Also das bringt ein wenig Düsterkeit mit sich und lässt schon auch Rückschlüsse darauf ziehen, dass sich Scholz vielleicht nicht ganz so wohl in dem Wohnraum selbst gefühlt hat und sich auch an den Ausblick klammern musste.
Ja, und da gibt es ja auch große kulturelle Unterschiede, weil ich finde es immer spannend, wenn man in südlicheren Ländern Urlaub macht, dass dort in meinem Erleben die Menschen viel mehr im öffentlichen Raum Zeit miteinander verbringen und dort der Wohnraum auch nicht so weitläufig ist. Das heißt, da fördert es eine ganz andere Art von sozialer Gemeinschaft, wenn die dann zum Beispiel in den Straßen die Tische rausstellen und gemeinsam essen und dass da auch der gemeinsame öffentliche Raum anders genutzt wird.
Ich musste in diesem Sommer, der ja mehrheitlich sehr verregnet und vergleichsweise kühl war, ausnahmsweise, oft daran denken, wie es vielen, vielen Familien in den Sommerferien geht, wenn die Kinder nicht in den Park oder in Schwimmbad können, dass da eben auch durch die Platzknappheit und die Wohnungsknappheit sich ähnlich wie zu Pandemiezeiten Konflikte anstauen, es mehr zu psychischen Belastungen kommt, die Kinderbetreuung schwierig ist. Also ich finde, das hat man schon auch in der Stadt gespürt, beziehungsweise kann ich eben eigentlich seit 2020 nicht mehr an so großen Blöcken vorbeigehen, ohne mir auch zu denken, das bringt eine gewisse Enge mit sich und auch eine gewisse Belastung.
Daraus geht ja auch hervor, was für eine Verantwortung Menschen in der Raumplanung haben, wenn man jetzt sich die Gestaltung von Städten anschaut. Also auch Landschaftsplanung, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist in Bezug auf Architektur, weil gut gestaltete Grünflächen in Städten ja auch das soziale Wohlbefinden fördern, aber auch ein Raum für Begegnung schafft und soziale Interaktion. Und desto mehr Menschen miteinander auf eine günstige Art und Weise in Kontakt treten können, das ist auch eine wesentliche Maßnahme zur Konfliktvermeidung. Und es schützt präventiv vor psychischen Erkrankungen, weil soziale Isolation ja auch da einen wesentlichen Einfluss drauf hat.
Ich bin deswegen ein ganz großer Fan davon, wenn Viertel in Großstädten beziehungsweise eigentlich auch in jeder dörflichen Struktur immer auch Gebäude zur Verfügung haben, die so Gemeinschaft fördern, also irgendwelche Veranstaltungsräume oder Vereinsräume. In Österreich sagt man so Grätzelfeste, also irgendwie so Vereinsfeste, Straßenfeste. Das muss ja auch eine Bereitschaft da sein von der Raumplanung, von der Struktur, dass das möglich ist. Ich kenne das in Wien in vielen Erdgeschossen, wo dann irgendwie so Geschäftslokale leer stehen, die man anders nutzen könnte, nämlich auch um der Gemeinschaft zugutekommen zu lassen.
Ich würde gerne nochmal was aufgreifen, was du vorher gesagt hast. Du hast ja so ein bisschen angedeutet, dass du schon sehr häufig in unterschiedlichen Wohnräumen gelebt hast in deinem Leben. Ein Umzug ist ja auch so ein kritisches Lebensereignis. Da gibt es so Faktoren, wo man sagt, das ist eine potenzielle Belastung. Wie hast du das denn erlebt?
Ich weiß nicht, ob ich es in dem Podcast schon mal erzählt habe, aber ich bin jetzt mit meinen 32 Jahren ungefähr, ich habe aufgehört zu zählen, aber wir bewegen uns bei 28 bis 29 Umzügen in meinem Leben. Ich weiß, dass es bis zu meinem 20. Lebensjahr waren es 22 Umzüge. Ich habe es versucht, seitdem etwas einzudämmen. Und das war vielen Faktoren geschuldet. Jetzt habe ich einerseits das Gefühl, dass ich eigentlich total flexibel bin. Also ich habe immer die Möglichkeit, mich auch auf neue Wohnräume einzulassen. Und auf der anderen Seite habe ich ganz privat und persönlich für mich gemerkt, dass mein Wohnraum und mein Zuhause ein Lebensthema sind. Also diese Suche und diese Sehnsucht nach einem Ort, an dem ich bleiben kann. Ich kann mich erinnern, dass ich oft so als Jugendliche oder als Kind sehr sehnsüchtig zu MitschülerInnen geblickt habe, die gesagt haben, ah, ich bin in diesem Haus aufgewachsen und da ist immer alles gleich und da kenne ich jede Stufe und jede Schramme am Türstock. Und das hat mir immer in gewisser Weise gefehlt. Und natürlich, also ich fand Umzüge immer sehr, sehr stressig, sehr belastend. Einerseits, andererseits natürlich auch, wenn man in der privilegierten Position ist, auszuwählen, wohin man zieht oder auch sozusagen die Wohnsituation zu verbessern, dann kann das auch was Freudvolles und Lustvolles sein und auch ein Moment, in dem man vielleicht Gestaltungen überdenkt. Also ich hatte auch immer großen Spaß dran, Wohnungen einzurichten und neu zu denken und mich damit zu beschäftigen.
Und du beschreibst da ja so ein Spannungsfeld. Einerseits ist es schon Thema, dass man Vertrautheit verliert, wenn man den Wohnraum wechselt. Und das kann ja auch Stress und Angst und auch so ein Leben von Isolation fördern, wenn man dann nicht mehr die Nachbarn, die man schon länger kennt, unmittelbar gegenüber hat oder sich jemanden neuen organisieren muss, der die Pflanzen gießt oder sowas. Und gleichzeitig scheinst du dem ja auch viel abgewinnen zu können, dass du sagst, du hast dann Freude dran, Räume neu zu gestalten und ein neues Zuhause einzurichten, was ja sehr für Resilienz sprechen würde in Bezug auf dieses Thema Wohnraumveränderung. Ich wäre neugierig, da gibt es ja dann so Empfehlungen, dass man sich eben Zeit für die Eingewöhnung nehmen soll und dass man Routinen schaffen soll und ganz proaktiv neue soziale Kontakte eben der neuen Wohnumgebung versuchen soll zu knüpfen. aber auch Gefühle offen anzusprechen. Also dass man jetzt nicht sagt, nur weil man in eine neue Wohnung gezogen ist, dass das alles super easy und locker flockig ist, sondern dem auch Raum zu geben, dass man halt alte Aspekte vermisst.
Ja, und ich finde das sehr schön, wenn ich in Stadtteilen unterwegs bin, in denen ich mal gewohnt habe, zu merken, was das mit mir macht, diese alltäglichen Wege, die ich über einen gewissen Zeitraum gegangen bin, wieder zu beschreiten. Und das bringt immer ganz viele Gefühle von damals wieder hoch. Also das kennt man vielleicht auch, wenn man dann eben an einen Heimatort oder so fährt und dann mit Gefühlen konfrontiert wird. Weil ich finde, es hat natürlich was sehr Sensorisches. Also die Umgebung, in der wir uns bewegen, die Lichtverhältnisse, die Jahreszeiten, die wir dort durchlebt haben. Und mir wird's immer so gehen, ich bin im Februar nach Wien gezogen, vor vielen Jahren. Und wenn ich an meiner ersten Wohnung im Winter vorbeigehe, dann fühlt sich das so an, wie ich bin gerade nach Wien gekommen.
Super spannend. Ich glaube, was da auch ein großer Unterschied ist, ist, ob man freiwillig woanders hinzieht oder ob man quasi erzwungenerweise umgesiedelt wird, weil da ist natürlich dann die psychische Belastung und das Gefühl der Ohnmacht nochmal deutlich höher.
Und da gibt's eine Bevölkerungsgruppe, die davon stark betroffen ist, wenn wir vor allem im Hinblick auf Fluchtgeschichten und Geflüchtete mal die Städte und die Verwaltung damit anschauen, dann merkt man, dass vor allem natürlich in der ersten großen Welle der Fluchtbewegungen 2015 Notunterkünfte geschaffen wurden, häufig in ländlichen Regionen. Und damit hat man herbeigeführt, dass Menschen, die sich nicht aussuchen konnten, wo, in welcher Umgebung sie leben und häufig in ländlichen Regionen auch mehr Ablehnung erlebt haben als in städtlichen Regionen, dass das nicht sehr dienlich für die Integration ist. Also ich habe kürzlich auch so eine Aufarbeitung der Fluchtbewegung 2015 in einem Doc-Film vom österreichischen Rundfunk gesehen. Und was ich ganz markant fand, war, da war ein Bürgermeister, der erzählt hat von einer Flüchtlingsunterkunft, die er geschaffen hat in diesem Jahr. Und die Bevölkerung hat sich einen Zaun gewünscht. Also die haben gefordert, dass in diesem ehemaligen Schullandheim, dass das umzäunt wird, damit sozusagen die Geflüchteten nicht barrierefrei in das Dorf kommen können. Und er ist diesem Wunsch nachgekommen und hat 10 Jahre später gesagt, er fand, das war sozusagen der größte Fehler. Und wenn man sich die Symbolik davon auch anschaut, wir haben vorher über Ausblick gesprochen, wir haben über die Faktoren gesprochen, die wichtig sind für eine wohlbefindende Wohnumgebung. Und wenn ich aus dem Fenster blicke und da steht ein Zaun, dann symbolisiert mir das ja sehr deutlich, ich bin hier nicht erwünscht. Ich bin irgendwie eingesperrt, aber irgendwie auch nicht. Und da sprechen wir noch gar nicht sozusagen über die psychischen Folgen der Flucht an sich, sondern einfach nur dem Momentum des Ankommens und nicht ankommen können. Wie wir uns fühlen, fördert natürlich auch eine starke Emotionalisierung zu bestimmten Gebäuden. Und das nächste Werk, das die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe uns mitgebracht hat, ist eine Darstellung eines Baus, der, glaube ich, jeder und jedem Zuhörer in bekannt ist, und zwar von Robert Delaunay, der Eiffelturm 1910 dargestellt. Und wir haben es beide sofort erkannt. Es ist natürlich eine ganz spezielle Darstellung des Eiffelturms. Es ist nämlich ein bisschen abstrahiert. Er wirkt irgendwie so ruckelig, auch nicht maßstabgetreu gemalt, sondern es ist eher so mit groben Farbtupfern und trotzdem detailreich, eine Ansicht von oben und trotz aller Abstrahierung unverkennbar. Mir gefällt es schon. Also ich musste, seit ich das Bild das erste Mal gesehen habe und jetzt liegt es wieder vor mir, es lohnt sich wirklich, dass, liebe Hörerinnen und Hörer, sich das anzuschauen. Für mich wirkt es ein bisschen wie so ein tollpatschiger Eiffelturm. Also dadurch, dass der so verrückt ist, hat das auf mich eine chaotischere Wirkung als der Bau, den ich im Kopf habe, nämlich eine sehr elegante, romantische Darstellung eines Wahrzeichens, das natürlich über das Jahrhundert, in dem das jetzt geprägt wurde, diese Erzählung des Eiffelturms, der ja einen ganz anderen Zweck hatte ursprünglich, heute 2025 diese Wirkung auf mich hat.
Ja, weil soweit ich das im Kopf habe, ist ja der Eiffelturm auch damals kritisiert worden, dass der gar nicht so schön befunden wurde. Es sollte ja eher so ein Symbol für Modernität und für moderne Technik sein.
Zur Weltausstellung 1889 wurde er als höchstes Bauwerk seiner Zeit errichtet. Der Eiffelturm. Er empörte und faszinierte die ZeitgenossInnen gleichermaßen. Vor allem die KünstlerInnen der Avantgarde ließen sich vom Eiffelturm als Symbol für Modernität, Technik und Fortschritt inspirieren. So auch der französische Künstler Robert Delaunay. Bei einer Luftfahrtausstellung sah Delaunay den Turm zum ersten Mal aus der Vogelperspektive. Ein Anblick, der ihn nicht mehr losließ. Dieser Eindruck inspirierte ihn zu einer ganzen Serie von Eiffelturmdarstellungen. Insgesamt entstanden 30 Werke. Delaunay zerlegte den Turm in einzelne Facetten, fast wie in einem Kaleidoskop. So wie der Eiffelturm selbst nicht mit einem Blick zu erfassen ist und deshalb in der Betrachtung quasi zerlegt werden muss, segmentiert auch Delaunay den Turm. Mit rhythmischen Farbflächen und verschobenen Perspektiven löst Delaunay das Gesehene in seine Bestandteile auf. Das Ergebnis ist das, was Jacqueline liebevoll als tollpatschigen Eiffelturm bezeichnet hat. Delaunay selbst bezeichnete diese Phase seines Schaffens als destruktive Periode. In Delaunays Gemälde, das heute Teil der Kunsthallensammlung ist, scheint der Eiffelturm beinahe das Bildfeld zu sprengen. Kraftvoll erhebt er sich aus einer Häusermenge heraus, durch die Wolken hindurch in den Himmel. Dabei sollte das Bauwerk ursprünglich 20 Jahre nach seiner Entstehung wieder abgerissen werden. Schließlich hatte der Eiffelturm keine Funktion. Dass der Turm noch heute in Paris steht, ist seinem Konstrukteur Gustave Eiffel zu verdanken. Als die Stadt Paris bereits die Abrisskosten kalkulierte, begann Eiffel die ersten Funkversuche vom Turm. So wurde der Eiffelturm zum höchsten Sendemast der Welt. Von hier wurde wenige Jahre später das erste öffentliche Radioprogramm Europas ausgestrahlt. Heute ist der Eiffelturm gleichermaßen Symbol für Ingenieurskunst als auch für Romantik. Kein Wunder also, dass er KünstlerInnen der Moderne wie auch Delaunay zu Meisterwerken inspiriert hat.
Was auch wichtig ist, also gerade wenn wir uns auch anschauen, wie neue Gebäude entstehen, ist es mittlerweile nicht mehr wegzudenken, dass die auch eine bestimmte Geschichte, Emotionalisierung mitbringen müssen. Die müssen irgendwie auch attraktiv gemacht werden für Menschen, die dort leben sollen, für Geschäftstreibende, die es dorthin ziehen soll. Und an einer Erzählung von Bauten in vielen, vielen großen europäischen Städten hinterfrage ich sehr kritisch. Es gab in den letzten Jahren immer wieder so einen Brutalismus-Hype. Also ich kenne das vor allem auch aus so einer kreativen Fotografie-Szene, dass junge Menschen dann in Gegenden mit vielen Plattenbauten, mit viel Beton, mit sehr funktionalen Wohnbauten gehen und daraus etwas Romantisches schöpfen, nämlich die Ästhetik einerseits, diese Geradlinigkeit, diese stoische, schmucklose Darstellung und daraus, unter Anführungsstrichen, sage ich jetzt ganz bewusst, Kunst machen. Also das auch mit so einem Abstrahierungscharakter betrachten, ohne, und das ist jetzt meine Kritik als Sozialarbeiterin daran, ohne die Konsequenzen des Lebens dort in Kauf nehmen zu müssen. Damit will ich nicht sagen, dass Plattenbauten oder Hochhaussiedlungen grundsätzlich als Voraussetzung haben, dass sie soziale Schmelztiegel sind. Aber natürlich wurden diese Bauten auch vor allem geschaffen, um leistbares Wohnen zu fördern und um eine soziale Schicht an Menschen auch das Zusammenleben zu ermöglichen in der Stadt. Und dadurch sind Bauten entstanden, die weder viel Platz noch viel Luxus zu bieten hatten. Und das ist der Aspekt, der mich dann immer wieder darüber stolpern lässt, dass sich Menschen ein bisschen darüber emporheben und runterblicken auf ein soziales System, eine Wohnumgebung, die eine ganz andere Realität hat.
Und ich stolper da auch oft noch über einen weiteren Aspekt, nämlich dass jungen Menschen immer suggeriert wird, dass es neue Wohnungen braucht, damit leistbarer Wohnraum überhaupt zur Verfügung steht, damit sie was Leistbares finden. Und damit wird außer Acht gelassen, wie viel bebauter Raum leer steht und nicht ausreichend genutzt wird. Das heißt, auch da gibt es so ein Spannungsfeld, weil viele mit so einem inneren Bild von als erwachsene Person wohnt man so, wie das eigene Elternhaus geschaffen war oder wie man halt aufgewachsen ist. Und da war es in unseren Elterngenerationen so, dass die Häuser ja sehr viel Gangfläche hatten und die Räume so nacheinander aufgefädelt waren. Und dadurch ist aber ein immenser Flächenverbrauch entstanden. Und früher hatten Familien ja auch statistisch mehr Kinder, das heißt, die Häuser waren größer. Und gleichzeitig haben aber viele Menschen so ein inneres Bild von, ich will auf genau demselben Wohnraum leben, wie ich aufgewachsen bin, obwohl die Anzahl an Kindern deutlich geringer ist. Dementsprechend leben im Schnitt, glaube ich, heute, ich würde mal sagen so im Dachraum, 4 Menschen auf ungefähr 200 Quadratmeter. Und dann gibt es schon Menschen, die in der Architekturbranche arbeiten, die das kritisch sehen. Weil wieso braucht es eben für jede Funktion einen eigenen Raum? Im Haus hat man dann eine Waschküche, wo man nur Wäsche aufhängt und Wäsche wäscht. In Wohnungen ist das so nicht umsetzbar. Das heißt, man muss Multifunktionsräume schaffen. Und da gibt es zum Beispiel aus dem asiatischen Raum ganz andere Zugänge, weil dort der Wohnraum einfach noch knapper ist, dass man so modulare Wohnungen schafft, wo man auch tatsächlich so Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kochbereich und Arbeitszimmer umbaut innerhalb von einem Raum. Das heißt, da gibt es auch ganz andere Prinzipien dazu. Aber so wie wir sozialisiert sind, hat das einen großen Einfluss darauf, wie wir leben wollen. Und was man zum Beispiel bei einer Häuserplanung auch zwingend mit berücksichtigen sollte, ist, oft werden ja Häuser gebaut für so die eigene Lebenszeit 50 bis 60 Jahre, das ist relativ lange, aber geplant werden sie für den Zeitpunkt, wo man die höchste Anzahl an Personen im Haus hat, nämlich die 20 Jahre, wo Kinder im Haus wohnen. Und wenn die ausziehen, ist die Frage, was mache ich mit diesem Platz? Dass man da auch sich öffnen könnte für die Idee, den Wohnraum anders grundsätzlich schon zu strukturieren, damit da auch eine Zweitfamilie dann zum Beispiel wohnen kann. Das wäre eine viel effizientere Platznutzung. Oder dass man nicht davon ausgeht, dass man sein Leben lang in diesem Haus bleibt, sondern dass man dann das auch der nächsten Generation übergibt, wenn die wieder Kinder haben und deren Familie wieder größer ist und man selber in eine geringere Wohnfläche zieht. Aber das hat so kulturelle Barrieren manchmal, dass man sagt, das habe ich selber gebaut, da will ich leben bis zu meinem Ableben.
Und du sprichst da ja einen ganz wichtigen Aspekt an, nämlich Nachhaltigkeit.
Voll.
Und auch die Art und Weise, wie nachhaltig ist es überhaupt noch, neue Gebäude in diese Welt zu setzen, abgesehen davon, dass man damit Flächen versiegelt, dass man Natur einschränkt.
Ja, also da gibt's auch ganz spezifische Kennzahlen dazu. Also ein Haus abzureißen und neu zu bauen braucht im Vergleich zu einer Vollsanierung 4-mal so viele Ressourcen. Und 37% der weltweiten CO2-Emissionen gehen auf den Gebäudesektor zurück. Also das ist schon ein sehr wesentlicher Teil. Und 50% vom weltweiten Ressourcenverbrauch oder 36% vom Müllaufkommen gehen darauf zurück, dass wir Gebäude abreißen und neu bauen, die unwesentlich mehr können.
Ich bin schon immer wieder überrascht, wie viel gebaut wird. Also einerseits gibt es natürlich einen Bedarf durch die wachsenden Städte, der aber, wie du schon vorher gesagt hast, locker mit dem Leerstand in den Städten gedeckt werden könnte, beziehungsweise auch mit einer Umverteilung von Geschäftswidmungen etc. Und gerade am Land, also ich komme aus einer ländlichen Region und wenn ich mir da überlege, dass in meiner Generation das gar nicht unüblich ist, dass junge Menschen noch das Ziel haben, in ihrem Leben ein Haus zu bauen, dann fällt mir immer wieder die Kinnlade runter, weil ich mir einerseits denke, also abgesehen von der finanziellen Belastung, also wenn das alle machen, wie viele Generationen soll das noch weitergehen?
Absolut. Und da spielt auch nachhaltige Architektur eine große Rolle. Die wird auch grüne Architektur genannt, dass man da mehr im Fokus hat, dass die Umwelt weniger belastet werden soll, dass ressourcenschonend gebaut wird, indem zum Beispiel ökologische, ökonomische, aber auch soziale Aspekte in den gesamten Lebenszyklus von einem Gebäude integriert werden. Also dass man nicht nur den billigsten Baustoff nimmt, sondern auch den, der vielleicht im Sinne der Versorgungskette, im Sinne der langfristigen Nutzung, der auch wieder entsorgt werden kann. Und dass man da erneuerbare Energien verwendet und Materialien nutzt, die zum Beispiel regional verfügbar sind. Oder dass man da schon effizientere Wassersysteme einbaut, die Regen- oder Grauwasser nutzen. Und dass nicht jede neue Wohneinheit eine Klimaanlage braucht, sondern dass man da energieeffizient baut, indem man natürliche Belüftungs- und Kühlsysteme mit berücksichtigt. Also da gäbe es schon sehr viel Spielraum, auf den man achten kann, wenn man neu bauen muss.
Ich kann weniger Begeisterung für neue Gebäude als für alte Gebäude aufbringen. Ich finde, gerade durch Altstädte zu laufen, nimmt mich immer viel mehr ein und erzählt mir viel mehr über die Geschichte und die Charaktereigenschaften der Bevölkerung, die auch in dieser Stadt leben, die sie geprägt haben. Und ich denke da an ein ganz bestimmtes Gebäude.
Ja, also zum Beispiel die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe war ja eine der ersten Museumsbauten Europas. Und in dem Werk, das uns die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe heute mitgebracht hat, von Heinrich Hübsch, da ist die Kunsthalle in Karlsruhe auch 1842 abgebildet.
Und das ist, finde ich, eine ganz besondere Abbildung, weil natürlich wir im Rahmen dieses Podcasts all die Werke, die da später im Laufe der Zeit noch eingezogen sind, besprechen. Und irgendwie ist es jetzt eine totale Verschränkung aller Metaebenen und Kunstwerke. Und was mir besonders auffällt, ist, wie alleinstehend dieser Bau für sich ist. Also es ist ja wirklich auf diesem Platz eine sehr frontale, eckige Einheit, die schon Blicke und Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Man sieht den Eingang mit diesen drei wunderschönen Bögen. Darüber kann man einen schmalen Balkon erkennen, große, langgezogene Fenster. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend für die Zeit, wie das konzipiert wurde.
Ja, Heinrich Hübsch hat ja auch das Museum als Ort für die Öffentlichkeit geschaffen, um ihnen eine Begegnung mit der Kunst zu ermöglichen. Und er hat ja sehr, sehr viele Gebäude errichtet in der damaligen Zeit in Karlsruhe, aber auch in der badischen Umgebung. Und da hatten die Gebäude auch ganz unterschiedliche Funktionen, von eben Theater über Finanzdirektionen, Trinkhallen bis zu einer Zuchtanstalt für Männer.
Das Gebäude, das du ansprichst, ist ja auch sehr bekannt für seine sternförmige Anlage. Das heißt, man hat in der Mitte dieses Gefängnisses so einen Turm, in dem auch eine Kapelle drin angesiedelt war. Und die Trakte gehen sternförmig in alle Richtungen auseinander. Ich fand auch im Vergleich sozusagen zur Kunsthalle nochmal die Art und Weise, wie derselbe Architekt Gebäude unterschiedlich denkt und auch dem Zweck entsprechend zugutekommen lässt, kann man jetzt sagen, obwohl natürlich, wenn man heute auf dieses Gefängnis blickt, bei mir viele Beklemmungen aufkommen.
Mit Blick auf diesen Gefängnisbau Heinrich Hübschs wird einmal mehr deutlich, wie sehr Architektur auch Ausdruck gesellschaftlicher Vorstellungen ist. Im 19. Jahrhundert veränderten sich das Strafrecht und der Strafvollzug tiefgreifend. Statt in großen Schlafsälen und Arbeitsräumen sollten die Gefangenen nun in Einzelzellen leben und arbeiten. Und das getrennt voneinander. Man glaubte so, die Chancen auf moralische Besserung und damit auf Resozialisierung zu erhöhen. Dieses neue Konzept setzte Heinrich Hübsch architektonisch in einer strahlenförmigen Anlage um. Von einem zentralen Mittelbau, einer Art achteckigen Drehscheibe, gehen die einzelnen Flügel aus. Im Zentrum befanden sich neben einer Kapelle unter anderem auch die Arbeitszimmer der Beamten. Von hier aus konnten die Aufseher die Trakte und Spazierhöfe überblicken. Alles wurde so konzipiert, dass die inhaftierten Männer völlig isoliert, aber zugleich überwacht waren. Der von Hübsch entworfene Gefängnisbau galt seinerzeit sowohl baulich als auch in Bezug auf den humanen Strafvollzug als viel beachtetes Vorbild. Etwa zu der gleichen Zeit entwarf Heinrich Hübsch das Hauptgebäude der Kunsthalle Karlsruhe, einen der ersten großen Museumsbauten Europas. Im deutlichen Kontrast zum Gefängnisbau war diese Architektur für die Öffentlichkeit gedacht. Hier sollte man Kunst begegnen, sich austauschen, gemeinsam erleben. Hübsch schuf ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Malerei und Skulptur. Hübsch zeigte seine Innovationskraft auch durch die leicht erscheinenden Gewölbekonstruktionen, die an die Grenzen des statisch Möglichen reichen. In diesen beiden so gegensätzlichen Gebäuden zeigt sich der gleiche architektonische Gedanke. Die Funktionalität steht im Mittelpunkt. Ganz im Sinne von Hübschs viel diskutiertem Aufsatz, in welchem Stile sollen wir bauen? Hier forderte Hübsch, Architektur solle sich stärker von funktionalen als von stilistischen Kategorien leiten lassen.
Und das sieht man auch, dass sich in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr getan hat in Richtung Erforschung und Verständnis dafür, wie Raumgestaltung auch eben ganz konkret einen Einfluss darauf haben kann, wie wohl sich Menschen fühlen. Also da kann man ja, das hast du, Jacqueline, vorher schon gesagt, so mit Farbe und Licht ganz viel Atmosphäre schaffen. Zum Beispiel können blau dominierte Umgebungen ja auch die Kreativität fördern. Oder wenn man Aufmerksamkeit für Details eher fördern will, ist es günstig, irgendwas Rotes in der Umgebung zu haben. Und da ist ein Teilaspekt, den ich auch immer wieder spannend finde, ist das Feng Shui als Konzept. Das ist ja auf die Gefahr hin, dass manche Menschen, die strenge Verfechterinnen davon sind, das jetzt ein bisschen schwierig finden, wenn ich das sage, aber das ist wissenschaftlich nicht belegt, zumindest es gibt keine faktischen Beweise für die Existenz von Qi, das im Feng Shui aber sehr zentral ist. Aber stattdessen handelt es sich im Feng Shui um eine traditionelle Lehre oder eine Kunstform, wo es eher um eine Philosophie des Wohlbefindens geht.
Da geht es darum, Dinge, Möbel im Raum auf eine gewisse Art und Weise anzuordnen.
Genau, also zum Beispiel, wo soll das Bett positioniert sein, damit das Qi, das im Raum sich bewegt, nicht über den Kopf hinweg fegt, ja, sondern dass man eher schauen soll, dass eben nicht der Kopf zum Fenster ausgerichtet ist, aber auch nicht zur Tür. Und das Interessante ist es, dass es dafür, also es gibt keine wissenschaftliche Grundlage fürs Qi, aber dass, wenn wir einzelne Prinzipien aus dem Feng Shui verwenden, dass Menschen tatsächlich sagen, dass wenn wir nach diesen Prinzipien Räume einrichten, dass die sich wohler fühlen in den Räumen. Also es trägt schon zu einem angenehmeren oder harmonischeren Wohngefühl bei und zu einer positiveren Wahrnehmung von der Umgebung.
Ich glaube, dass das natürlich auch sehr abhängig davon ist, wie wir geprägt sind. Also wir haben ja in der Folge über die unterschiedlichsten Einflüsse und Formen des Lebens und Wohnens in Städten und in Wohnungen gesprochen. Und ich weiß zum Beispiel aus meiner Erfahrung im Wohnungslosenbereich, dass Menschen, die dann später in eine Wohnung ziehen, große Schwierigkeiten damit haben, in geschlossenen Räumen zu schlafen, mit geschlossenen Türen zu schlafen. Damit will ich sagen, dass die Art und Weise, welche Ansprüche wir persönlich auch an unsere architektonische, innenarchitektonische Umgebung stellen, natürlich auch sehr abhängig davon ist, was wir erlebt haben und welche Erfahrungen wir gemacht haben.
Ja, und dass da so kleine Sachen schon einen Unterschied machen, weil zum Beispiel, wenn wir Krankenhäuser so gestalten, dass es auch Zugang zu Grünflächen oder Gärten gibt, da gibt es Belege dafür, desto natürlicher die gestaltet sind, desto positiver ist die Auswirkung auch auf den Genesungsverlauf. Und da reichen schon so 3 Minuten im Garten sein aus, um einen wesentlichen Einfluss darauf zu haben, dass die Menschen zum Beispiel weniger Schmerzmittel brauchen und dass die schneller gesund werden. Dass sowohl die Gestaltung der Umgebung von Krankenhäusern, aber eben auch Bilder von Natur selber in den Gebäuden eine sehr beruhigende Wirkung haben können und dadurch die Stresshormone gesenkt werden. Und da spielt auch Tageslicht eine ganz wichtige Rolle. Also desto größer die Fenster sind, desto eher hat man auch die Möglichkeit, da Tageslicht daraus zu sehen. Und Sonnenstrahlen erhöhen ja auch die Konzentration von Serotonin und die wiederum hemmen die Nervenbahnen aus dem zentralen Nervensystem und dadurch wird das Schmerzempfinden verringert. Das heißt, da gibt es schon Wege, wie Architektur ganz wesentlich dazu beitragen kann, dass Menschen gesunden.
Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, den wir in der Folge noch gar nicht erwähnt haben und auch meiner Meinung nach eine große Rolle in dem Denken, wie wir heute Städte und unsere Umgebung betrachten, spielt, ist Barrierefreiheit. Mhm. Also auch die Funktionalität von Gebäuden mit der Ästhetik zusammenzuführen, merke ich immer wieder, wenn man, und da muss es nur sein, dass man eine Beinverletzung hat oder schweres Gepäck und dann kann man sich nur so für einen Moment hineinempfinden, wie es sein muss für Menschen, die mit Barrieren in ihrer Umgebung konfrontiert sind, was gerade eben auch von mir romantisiert in den Altstädten durch viele Stufen, Kopfsteinpflaster, Stufen in Eingängen. Also das heißt, es gibt nicht für alle Menschen dieselbe Zugänglichkeit, Gebäude zu betreten, zu erleben, sich darin zu bewegen.
Und das ist ganz wichtig, dass das mit berücksichtigt wird bei der Umgestaltung von Wohnraum oder von dem Zutritt zu öffentlichen Gebäuden. Neben eben den Dingen, die wir heute in der Folge schon angesprochen haben, Nachhaltigkeitsaspekte, Inklusion, aber auch Zugänglichkeit zu sozialen Räumen in der Öffentlichkeit. Und was ich auch spannend finde, vielleicht abschließend, ist, dass Menschen ja auch den Wohnraum oder die Umgebung immer mitgestalten. Da gibt es ein Konzept, das heißt, im Englischen ist es Desire Line, also der Wunschpfad. Da wäre ich neugierig, ob die Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast das auch mal in ihrer Umgebung beobachtet haben, dass wenn es gepflasterte Wege gibt, wo die Stadt gern hätte, dass man dort geht, oft irgendwo anders Abkürzungen geschaffen werden, wo dann die Wege so ausgetreten sind durch Grünflächen durch. Und eine Möglichkeit wäre eben dort dann einen Zaun hinzustellen, damit die Menschen dann nicht diese Abkürzung nehmen können. Eine andere ist die Wege umzupflastern. Das heißt, auch da sieht man im Stadtbild, wie sehr gehen Entscheidungsträgerinnen damit um, wie Menschen den Raum tatsächlich nutzen. An dieser Stelle möchten wir noch auf die große Sonderausstellung zu der Thematik Architektur hinweisen.
Arc History, Architektur in der Kunst. Das ist eine Ausstellung darüber, wie Architektur in der Kunst dargestellt wird. Und das befindet sich in unmittelbarer Nähe des von uns besprochenen Baus von Heinrich Hübsch, nämlich in der Orangerie der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Und ist ab
29. November 2025
zu sehen.
Wir wünschen viel Freude für die, die noch näher sich mit dem Thema Architektur in der Kunst auseinandersetzen wollen.
Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann hören wir uns in der nächsten Folge.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.